Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Bei uns ist Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online hier bei Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Also, wir haben jetzt 8 Monate Corona. Das ist natürlich eine Prüfung, glaube ich, von historischem Ausmaß. Haben Sie den Eindruck, dass jetzt, was Disziplin angeht, was Solidarität angeht, was auch das gemeinschaftliche Bewusstsein für diese Pandemie angeht, wir in einer Krise sind?
Ja, es schleicht sich schon erkennbar eine gewisse Müdigkeit ein. Das merkt man auch an den öffentlichen Äußerungen, dass Leute dann sagen, ich will nicht mehr oder sie sehen es nicht ein oder die Party ist halt nah und die gefährdeten Personengruppen sind gedanklich weit weg. Und es ist einfach, über Monate gab es Einschränkungen. Man muss sich natürlich klar machen, dass es im Frühjahr wesentlich härter war als jetzt. Aber ich persönlich glaube schon, dass die Disziplin gerade jetzt mehr denn je nötig ist, weil die Zahlen doch sehr, sehr deutlich steigen. Etwa so, wie Frau Merkel es übrigens vor 2 Wochen etwa vorhergesagt hat.
Vorgerechnet und hat.
Genau,
die
so
Naturwissenschaftlerin.
Schön ja. Vorgerechnet hat, die Verdopplung, ja. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt im Winter, wo die Bedingungen für das Virus extrem günstig sind, wirklich nochmal nachlegen müssen, auch bei der Disziplin. Also es ist eindeutig so.
Was nicht einfach ist, glaube ich. Ne? Ich meine, wir haben bis vor kurzem noch in einer hedonistischen Gesellschaft gelebt, in einer individualisierten Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Schock, der, glaube ich, auch nicht so einfach zu verkraften ist. Also man sieht das ja auch durchaus bei einigen, sag ich mal, Menschen, die diese Stimmung, diese zum Teil auch ablehnende Stimmung in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen hier aufgreifen, das populistisch auch für sich sozusagen auch nutzen können. Haben Sie das Gefühl, dass wir da auch politisch nochmal einen heißen Herbst gehen?
Ja, zumindest ist es möglich, weil auch so Sachen wie dieses Beherbergungsverbot, das war einfach nicht durchdacht. Also ich will's jetzt
das
auch
wird
nicht
das Wort des Jahres, oder?
Genau, ich fürchte auch. Also ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Ministerpräsidenten erkannt haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss war. Und zwar nicht das Beherbergungsverbot an sich, also MECPOM, wenn es in Mecklenburg-Vorpommern, um es korrekt zu sagen, im Grunde zum Teil Zonen gibt, wo überhaupt keiner infiziert ist, dass die sagen, Mensch, das haben wir unserer Disziplin zu verdanken, obwohl wir so viele Touristen haben, dann finde ich das nachvollziehbar, dass die sagen, gut, aus Risikogebieten, das wollen wir nicht, das wollen wir einfach erstmal fernhalten. Aber darüber hinaus zeigt sich ja zum Beispiel der Widersinn, wenn man dann gehört hat, dass in Bayern, als dann München selbst wiederum über diese berühmte 50er-Marke, also 50 Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner ging, da hat dann der Ministerpräsident schon gesagt, naja, innerhalb von Bayern würde er das so mit dem Beherbergungsverbot jetzt nicht gelten lassen. Aber wenn Reisende zum Beispiel aus Berlin kämen, das fände er dann doch besser, weil im Grunde weiß er nicht genau, wie in den anderen Ländern die Corona-Regeln gehandhabt werden. Da hat er zwar bedingt recht, nur das zeigt dann irgendwann natürlich den gesamten Widersinn. Und das Schlimmste ist, jenseits dieser Maßnahme kriegen sie dann auch generell ein Akzeptanzproblem für die nötigen Schritte.
Naja, das Beherbergungsverbot und überhaupt die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind natürlich das eine. Mir geht es an der Stelle etwas noch mehr darum, tatsächlich unsere persönliche Disziplin auch unseren, wie hat das Jens Spahn, glaube ich, vor 2 Wochen der Bundesgesundheitsminister gesagt, ein Charaktertest, inwieweit der tatsächlich, den wir den bestanden überhaupt bestehen können, inwieweit es überhaupt ein Charaktertest ist. Es hat ja Schlagzeilen gemacht, jetzt ein Anzeigenportal in Essen, wo Verstöße gemeldet werden können, so ein Online-Portal. Gab es schon Vorwurf, dass das also ein Denunziationsportal sein könnte? Der Stadtdirektor von Essen, Peter Renzel, meinte, nein, nein, das ist nur, um die Informationen zu kanalisieren, die sonst ungeordnet an das Ordnungsamt gekommen seien und auch die Mitarbeiter zu entlasten. Er sagt, kein Denunziantentum. Aber wie groß ist die Gefahr, dass sich da auch sozusagen auch zwischenmenschliche, gesellschaftliche Spannungen aufbauen über die, die sich an die Regeln halten und dann vielleicht eben ja die anderen anzeigen?
Ja, das Beispiel ist auch gerade sehr gut, weil es so ein bisschen die Grenze aufzeigt zwischen dem, wo man sagen muss, okay, das ist noch Disziplin. Und dann geht es aber über in blinden Gehorsam und auch in das Verpetzen, sag ich dann mal, oder Denunzieren von anderen. Ich nehme mal ein Beispiel, wie ich das so sehe. Zum Beispiel in einem Restaurant hatten wir neulich den Fall, alles war super geregelt von der Hygiene her. Es gab die Brötchen in der Tüte, es gab Plexiglasscheiben zu den nächsten Nachbarn. Dann kam das Essen mit kleinen Vorspeisen auf den Tisch Und es gab für jeden nur das Besteck, das er selber hatte. So, das führt aber zu dem praktischen Problem, dass das, was man sich von dem Gemeinsamen, aus der gemeinsamen Schüssel nimmt, natürlich immer hin und her geht mit Speichel und einer Super. Da reden sie nicht mehr über Aerosole, da reden sie über eine quasi Direktinfektion. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, wie gehst du denn damit um? Und ich glaube, da ist so ein Mittelweg zwischen laufen lassen und denunzieren der, dass man die Leute einfach direkt anspricht. Und in dem Fall war das völlig problemlos und das lief dann auch. Und so können sie natürlich auch verhindern, dass sich so, ich sag mal, Fehlverhalten irgendwie fortschreibt.
Aber wie macht man das so, dass es dann nicht zu Konflikten kommt? Also ich gebe zu, ich schrecke da manchmal davor zurück, wenn ich jemanden ohne Maske oder nur mit so einer Maske, die typische Haltung, die Maske sozusagen nur über den Mund, aber nicht über der Nase. Ich zögere da manchmal davor, jemanden anzusprechen, weil man auch Angst hat vor möglicherweise aggressiven Reaktionen. Ne?
Ja, das ist gerade in Berlin so. Da erleben Sie auch Reaktionen, die halt mal so und mal so ausfallen. Wenn Sie es freundlich machen, haben Sie schon eine Chance. Also ich selber habe auch vor einigen Wochen, bin ich in den Laden reingegangen und hat es einfach vergessen, wenn man entspannt ist oder man hat gerade noch telefoniert. Manchmal vergisst man das genauso, wie man natürlich mittlerweile auch oft vergisst, die Maske dann irgendwann nochmal abzunehmen. Aber da haben sie in der Tat auch mit einigen Leuten zu tun, die dann sehr aggressiv werden, insbesondere wenn dann auch noch Alkohol im Spiel ist, was sie in bestimmten Gegenden in Berlin, also in Friedrichshain natürlich auch nicht nur nachts, sondern zu jeder Tageszeit erleben können.
Alkohol wäre vermutlich das, was Joachim Bauer, Psychiater aus Berlin, Neurowissenschaftler, Buchautor, gar nicht gut findet und gar nicht im Moment. Er hat ein Buch geschrieben, Wie wir werden, wer wir sind, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Und wir haben heute Morgen mit ihm gesprochen aus Anlass einer Dokumentation, die heute bei Dreisat läuft, und die Frage gestellt, was man eigentlich selber tun kann, um sich gesund zu halten, um sich vielleicht auch widerstandsfähiger zu halten angesichts einer Pandemie.
Wir können eine bessere Selbstfürsorge machen, Bewegung, freie Natur, Ernährung, ganz wichtig. Wir wissen, dass die beiden wichtigsten Faktoren, die Menschen zu Risikopatienten machen, ja, Übergewicht sind und zum Beispiel das Rauchen. Und wir reden viel zu wenig darüber, was wir tun können, um eine gute Selbstfürsorge zu machen, um unsere Widerstandskraft zu stärken, unser Immunsystem zu stärken. Und jetzt zum Beispiel wäre ein sehr guter Zeitpunkt, das Rauchen aufzugeben und Gewicht zu reduzieren, weil wir wissen, dass diese beiden Faktoren dann, wenn wir den Virus erwischen, uns zu Risikopatienten machen.
Glauben Sie daran, dass es da fast so eine Art Gesundheitswelle geben könnte, jetzt angesichts der Gefahr von außen?
Also der Hinweis, der jetzt gerade gegeben wurde, der ist grundsätzlich natürlich immer richtig. Rauchen ist schädlich, das weiß eigentlich jeder.
Das ist keine Neuigkeit.
Nur genau, aber wenn man da die Dosierung zu stark stellt, dann sehe ich eine andere Gefahr, nämlich die einer tatsächlichen Entsolidarisierung, weil dann sich in den Köpfen von manchen Leuten so festsetzt, selber schuld. Und spätestens, wenn Sie über das Thema Alterung reden, weil Altsein ist auch ein Risikofaktor, der bekannt ist, dann wird man ja hier nicht ernsthaft mit dem Argument Selbstschuld kommen können. Deswegen finde ich schon, dass das eine Gratwanderung ist, was er gerade gesagt hat. Also die Gesundheitsvorsorge ist schon super, super wichtig. Nur den Umkehrschluss, den würde ich nicht so weit treiben.